Returns, der Small Cap Aktien Podcast rund um tiefgründige Analysen von Small und Micro Caps, Earnings Calls und vieles mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hidden Returns. Mein Name ist Christian Schmidt und erneut an meiner Seite ist der Florian. Hallo Florian.
Ja, hallo Christian. Hallo zusammen. Heute ist der 25. Oktober und es ist mittags und wir sind auch nicht alleine.
Richtig, ungewohnte Zeit, aber trotzdem haben wir einen Gast, richtig? Hallo Manuel.
Ja, hallo zusammen.
Manuel, du bist zum ersten Mal bei uns im Podcast, deswegen wir machen immer eine kleine Vorstellungsrunde. Erzähl uns doch mal, was für einen Hintergrund du hast und wie du zum Investieren kamst.
Mein Hintergrund, ich glaube, ich fange mal damit an, wie das mit dem Investieren angefangen hat. Das ist, glaube ich, ein guter Starting Point. Ich habe damals im Abi, 11., 12. Klasse, angefangen, mich für Börse zu interessieren. Und dann, glaube ich, war die Wahl relativ obvious, was ich dann studiere, nämlich BWL. Hab dann hier erst in einer staatlichen Uni studiert, hab dann im Studium Master an einer anderen Uni gemacht, Finance Master direkt, und habe in der Zwischenzeit einige Praktikas gemacht, angefangen mit klassisch Audit, dann hier im Derivatebereich und jetzt bin ich auf der Schiene Private Equity, vor allem in Sondersituationen, aber auch schon in diesem Growth spezialisierten Private Equity Fund. Das ist kurz zu meinem Background, wie ich dazu kam. Und
das ist ja eigentlich ein sehr archetypischer Verlauf, den man sich vorstellen würde, zumindest ein klischeehafter Verlauf für einen Investor. Würdest du denn sagen, dass dein bisheriger Lebenslauf viel mit dem zu tun hat, was du dann auch beim Investieren machst? Oder ist es dann eher so, dass es eher ein Klischee ist und dir beim Investieren nicht viel gebracht hat?
Ich würde es eher so andersrum sagen, dass mein Interesse für die Börse meinen Lebenslauf beeinflusst hat. Weil am Anfang habe ich ja kurz erwähnt, mit Derivate in der Bank gearbeitet. Es war dann so das Erste, wo ich wirklich mit der Börse direkt jeden Tag zu tun hatte. Und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, es ist halt viel Arbeit, die halt nichts direkt mit dem Investieren zu tun hat. Und es war damals noch ein Bachelor und dann bin ich langsam Ende Bachelor auf das ganze Thema Private Equity gekommen, was die überhaupt machen und dass das eigentlich das eigentliche Investieren, viele Nummern anschauen, viele Sachen durchrechnen ist.
Jetzt muss ich dir doch eine Frage stellen, weil ich die häufiger von meinen jüngeren, von Neffen, Cousins und so weiter gefragt werde. Hattest du das Gefühl, dass BWL dir, das reine BWL-Studium dir viel gebracht hat bei deinem Investitionsbestreben?
Schwierig zu sagen. Also es gibt definitiv ein paar Vorlesungen, also zum Beispiel Buchhaltung und IFRS, hier Rechnungslegung, das macht einen großen Unterschied, aber ich meine, das sind im Studium 3, 4 Vorlesungen. Und ich sage mal so, wenn man sich das auf YouTube anschaut oder sich selber damit beschäftigt, glaube ich, kann man das auch sehr gut selber sich beibringen, wenn man sich dann wirklich dafür interessiert und muss keine Klausur schreiben, die dann irgendein Prof auch nur korrigiert. Und dann gab auch eine Vorlesung in diesem Bereich, wo der Prof nicht so nett war und sich gerne mal ein bisschen aussortiert hatte im Studium, um es nett zu sagen.
Deswegen. Ja, das war bei mir die Statistikvorlesung. Die wurde dafür genutzt, um 60% rauszukicken. Ist quasi 1:1 das, was ich auch sagen würde hinsichtlich BWL-Studium. Es ist natürlich immer die Frage, was möchtest du studieren, woran hast du Spaß? Und wenn deine Passion allgemein, ich sag mal, Zahlen, Investitionen, Bewertungen sind, dann ist es logisch, dass du dich vielleicht auch in diese Richtung orientierst. So viele Alternativen gibt es da gar nicht. Klar, das Spektrum ist mittlerweile groß, aber am Ende ist es halt doch überwiegend BWL, also das sage ich meinen jüngeren Kollegen, zukünftigen Kollegen dann auch immer, dass BWL jetzt nicht unbedingt dir erklärt, wie du investierst. Das ist manchmal so eine falsche Vorstellung, die mir da begegnet. Ja. Genau. Aber dein Depot momentan, wie ist das so aufgezogen? Wenn du jetzt eher im Private Equity Bereich bist, ist das ja jetzt ja nichts, was du in dein Depot klassisch einfließen lassen kannst. Aber woraus besteht dein Depot überwiegend? Wir sind ja hier im Microcap Podcast. Ist das auch etwas, was du primär in deinem Depot einfließen lässt?
Es ist so ein bisschen zweiteilig. Einmal wirklich getrennte Depots, einmal so ein bisschen passiverer Ansatz. Da habe ich auch zum Beispiel einen Private Equity Fund of Funds drin, den Klassiker MSCI World, Pershing Square, Hedge Funds auch noch, aber dann auch wirklich eins, wo ich sage, das ist wirklich aktiv. Da ist eine relativ solide Mischung drin, wirklich kleine Titel von, was weiß ich, paar hundert Millionen Market Cap bis zu manchen größeren, die ich dann aber auch seit Jahren dann drin habe und dann auch teilweise schon gut gelaufen sind und bisher die Bewertung noch nicht so hoch war, dass ich sage, boah, die schmeiße ich jetzt raus, weil sie zu einer absurden Bewertung handeln.
Ja, super spannend. Ich sag bewusst super spannend, weil ich jetzt sehr gespannt bin auf deinen Pitch. Ich habe den mit Freude gelesen. Es war auch quasi so, wie ich mir das wünsche. Wir sagen immer, ein One-Pager sollen wir geschickt bekommen. Du hast da, finde ich, die 10 von 10 Punkte abgeliefert, wie ich mir das eigentlich so vorstelle, sowohl visuell als auch inhaltlich. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr. Was hast du uns heute mitgebracht?
Ich habe uns die Innoscripte-Aktie mitgebracht. Es ist ein IPO gewesen Anfang dieses Jahres. Das IPO ist, sage ich mal, nicht geglückt. Die stehen ungefähr 15% unter dem Ausgabepreis, haben es kurzzeitig mal über den Ausgabepreis geschafft, aber eigentlich konstant unter dem Ausgabepreis. Ich finde die Firma ziemlich spannend. Aus dem einfachen Grund, sie wachsen sehr stark, vor allem jetzt die letzten Halbjahreszahlen waren extrem stark und dafür, für dieses Wachstum sind sie günstig bewertet. Ich muss jetzt aber sagen, dieses günstig bewertet ist nicht, sag ich mal, auf diese klassischen Pitches von euch beiden zu sehen, sondern nochmal in einem anderen Maßstab.
Ja. Würde ich unterschreiben. Aber das Allerwichtigste, weil wir letztens wieder Kommentare bekommen haben, aus welchem Land kommt das Unternehmen denn?
Die Firma kommt aus dem schönen München, hier direkt bei mir um die Ecke und ist bisher nur zum größten Teil in Deutschland tätig, will aber auch perspektivisch expandieren. Bisher haben sie aber jetzt dann auch bis auf diesen Plan und wenig angekündigt.
Okay, dann würde ich dir mal bitten, stell uns doch mal das Geschäftsmodell von diesem Unternehmen dar, weil das ist, finde ich, etwas, was man durchaus hier intensiver begreifen muss. Wir nehmen meistens nicht so super viel Bezug bei allen Pitches auf das Geschäftsmodell, aber hier halte ich es doch für sehr relevant, um auch die Fallstricke nachzuvollziehen. Also, was macht das Unternehmen denn?
Genau, stimme ich dazu. Bei dem Unternehmen ist das Geschäftsmodell auch nicht leicht zu verstehen. Was macht Innoscripte? Sie verkaufen sich als R&D-Software für Steuerrückerstattungen. Ich sage mal so, das mit der Software ist, glaube ich Ihnen, zum Teil aber nur, einfach aus dem einfachen Grund, dass ich das sehe als, wenn du einmal diese Software in den Unternehmen drin hast, dann kommst du nicht mehr so leicht raus und sie verdienen größten Teil ihres Geldes mit Kommissionen hier von diesen Steuerrückerstattungen. Dementsprechend, das Unternehmen trackt ihre steuerrelevanten Ausgaben für R&D, also irgendwelche Forschungsprojekte, tracken die dann in der Software von Innoscripte. Innoscripte hilft ihnen dann hier die Steuerrückerstattung zu bekommen und davon kriegen sie dann einen Anteil ab. Das ist die Kurzbeschreibung halt.
Wie lief das denn, oder wie machen das Unternehmen denn für gewöhnlich, wenn sie jetzt nicht diese Software verwenden?
Also normal ist es so, dass ihr, wenn ein Unternehmen, oder das Programm funktioniert generell so, Unternehmen tracken ihre Forschungsausgaben, zum Beispiel jetzt Mitarbeiterstunden, Ausgaben, Waren oder sowas, tracken sie, dann müssen sie einen Antrag schreiben. Dieser Antrag müsste halt genau das Projekt erklären, was für einen Hintergrund das hat, welche Ausgaben und dann müssen sie das einreichen. Und Innoscripte übernimmt das, dieses Einreichen, diesen Antrag schreiben und dieses Tracken mit ihrer
Software. Ah, das heißt, sie sind also eigentlich auch so eine Art Steuerberater, der das Administrative mit übernimmt.
Ich würde es nicht so bezeichnen als Steuerberater, aber ich glaube, so verkehrt ist dieser Vergleich nicht. Also die haben schon, glaube ich, ein bisschen Wissen da. Aber ich glaube eher, diese Anträge einreichen und diese Anträge zu schreiben, weil die sind auch sehr technisch. Da muss man auch wirklich klar beschreiben, was dieses Projekt macht, was es bringt, Genau. Das ist so ein bisschen deren Brot und Butter.
Also wenn es so ähnlich ist wie diese Förderprogramme, für die ich mich auch schon mal, also zweimal mit dem Gedanken gespielt habe, in größerem zeitlichen Abstand voneinander, ob ich mich auch für diese Förderprogramme bewerben will, als ich dann die Bedingungen gelesen habe und auch diese Anträge, dachte ich nur, um Gottes Willen, wer zieht das von Anfang bis zum Ende durch? Also es ist höchstgradig komplex und ich vermute, das ist noch komplexer, was du hier gerade beschreibst, weil es auch um größere Summen geht. Aber kannst du mir vielleicht noch ein bisschen, also der Mehrwert von dieser Software ist quasi, dass es so ein vollautomatisches System ist. Also du trägst quasi nur noch deine steuerrelevanten Ausgaben ein aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich und den Rest übernimmt die Software. Oder wie darf ich mir das
Ich habe jetzt selber mit
vorstellen?
der Software noch nicht gearbeitet, aber so wie ich das verstehe von ihrer Website, trägst du das alles ein, du hast dann für Projekt XY deine ganzen Ausgaben und dann schreibt der InnoScripter den Antrag und dann kriegst du halt das Geld, hoffentlich irgendwann, aber die schreiben auch auf ihrer Webseite, glaube ich, über 90% dieser Anträge, die sie schreiben, gehen durch. Also das ist schon relativ hoch.
Ich habe auch der Präsentation von dem Unternehmen gelesen, die momentane Alternative bei den Unternehmen ist eigentlich Excel. Also die tracken mit Excel ihre Ausgaben. Also ich habe das auch dreimal nachgelesen, ob Excel irgendwie eine Abkürzung ist für irgendwas, was ich nicht begriffen habe in dem Moment. Aber nein, es ist wirklich das schöne Tabellenprogramm, das wir alle kennen mit den Spreadsheets. Das haben die damit gemeint. Fand ich faszinierend. Jetzt aber noch die Frage, wenn jetzt zum Beispiel eine Steuerrückerstattung erfolgt für so diese Forschungsausgaben, wie viel Prozent bekommt denn davon InnoScripta? Ist das ein fester Prozentsatz? Wird das erfolgsbasiert entschieden oder nach Antrag? Wie dürfen wir uns das denn vorstellen?
Das schreiben sie leider nicht in ihren öffentlichen Dokumenten. Ich kann es auch noch schätzen, aber meine persönliche Einschätzung ist es ganz wahrscheinlich vom Kunden abhängig. Natürlich, wenn du ein größeres Fördervolumen hast, dann lässt du dich wahrscheinlich dann auch sagen, okay, dann nehme ich halt einen geringeren Prozentsatz, weil du dann halt einfach trotzdem mehr Umsatz machst mit ähnlicher Arbeit. Und wenn es halt ein kleinerer Antrag ist, dann wirst du wahrscheinlich sagen, okay, will ich schon mehr haben.
Nachvollziehbar. Genau, jetzt aber mal so diese Thematik. Wenn das ja der Kern dieses Geschäftsmodells von InnoScripta ist, dann ist das ja schon sehr stark von dem Gesetzgeber abhängig, wie sehr der diese Förderung zulässt. Und ich meine auch gerade in Situationen, wo der Staat vielleicht sparen will oder das irgendwie nahezu aufoktroyiert bekommt von außen, ist ja die Frage, ist das nicht auch ein Risiko für das Geschäftsmodell von InnoScripta?
Da muss man ganz klar sagen, das ist so das größte Risiko von InnoScripta, dass halt einfach diese Förderprogramme dann irgendwann eingestellt werden. Aber ich sehe aktuell dieses Risiko nicht, einfach, oder beziehungsweise zumindest jetzt in den nächsten Jahren. Diese Töpfe werden ja beschlossen, dann gelten die ja für 5, 6 Jahre. Und da in dieser Zeit weißt du ja, okay, kommt ein Nachfolgetopf, kommt ein Nachfolgeprojekt. Und zum Beispiel aktuell heißt ja, der Staat spart eher, aber sie haben jetzt eh vor ein paar Wochen oder zumindest in ihren H1-Results haben sie gesagt, so das Fördervolumen pro Projekt wurde Anfang Juli um 20% nochmal erhöht. Heißt, glaube ich, die Maximalförderung heißt von 10 auf
Von 10
12
auf
Millionen.
12, genau.
Genau.
Naja. Das heißt,
Und
das ist die maximale Rückerstattung, die Sie bekommen können, diese 12 Millionen?
die der Kunde bekommen kann.
Okay, verstehe. Ja, nachvollziehbar. Jetzt nochmal so vielleicht auch hinsichtlich der Skalierbarkeit von diesem Modell. Wie viel davon ist denn wirklich klassische Consulting-Arbeit und wie viel wird wirklich automatisch abgewickelt in dem Unternehmen unter das InnoScripta? Einfach um mal sich vorstellen zu können, wie viel davon jetzt wirklich an Personalkosten hängt und wie, wenn wir jetzt wachsen mit dem Unternehmen, wie weit müssen auch die Personalkosten nach oben geschraubt werden? Vielleicht kannst du uns das nochmal darstellen.
Also, wie viel, welches Sparte wirklich ist, ist schwierig nachzuvollziehen. Sie weisen auch in ihren Statements eine 99,9%ige Bruttomarge ein. Ist halt ein bisschen schwierig zu interpretieren. Ich sag mal so, wenn du halt dann deine Personalkosten unten drunter hast, also deine Bruttomarge, ist es halt wahrscheinlich eher Consulting, schätze ich mal, weil wenn du halt deine Personalkosten im Consulting unten drunter hast, dann natürlich hast du, was fließen dann für Kosten ein? kannst du sagen, ja, okay, anteilig für zum Beispiel deine Excel-Rechnungen oder was da Microsoft 365 pro Jahr kostet, anteilig auf das Projekt abrechnen, aber ist halt schwierig zu sagen und sie weisen es jetzt nicht direkt aus.
Okay. Also ich hatte, als ich das angeschaut habe, den Eindruck bekommen, dass das Schwierigste daran ist, sich die ganzen relevanten Bereiche im Unternehmen anzuschauen und zu bewerten, was denn überhaupt relevant ist oder erstattet werden kann. Und das ist ja wahrscheinlich etwas, wo der Kunde auf jeden Fall viel selber machen muss oder mit dabei sein muss zumindest und dann aber auch Beratung benötigt. Also als Beispiel wurde irgendwo erwähnt, dass die Unternehmen verwenden ja unterschiedlichste Softwareprogramme und die können dann wohl teilweise angesetzt werden. Und diese Bewertung ist ja ziemlich komplex.
Und jetzt habe ich gerade mal hier in meinen Notes ein bisschen gespickt. Sie schreiben auch, im ersten Halbjahr haben sie von ihren Commissions für Application for R&D Tax Incentives haben sie halt knapp 99% ihres Umsatz gemacht. Also schon relativ klar, woher das wirklich kommt. Ich meine, ich glaube eher die Software, die sie entwickelt haben, ist eher der Treiber, dass sie in den Unternehmen reinkommen und dann dieses Business auch gewinnen.
Okay, also das, was jetzt ja gerade Florian gesagt hat, das wirkt ja schon so, als ob da noch ein Beratungsaufwand hinten dran stehen würde. Das heißt, dass sie schon noch klassische Consultants auch im Unternehmen brauchen, die sagen, die sich mit der Thematik auskennen hinsichtlich R&D-Erstattung.
Ja, genau. Also die Anträge sind wirklich sehr technisch. Also ich könnte es versuchen mit ChatGPT, aber ich denke nicht, dass der Antrag durchgehen würde.
Ja, das stellen sich Leute immer leicht vor. Ich kenne auch einige Leute, ich kenne eine Person, die damit vors Amtsgericht gegangen ist. Es hat nicht funktioniert, so viel kann ich schon mal sagen. Auch wenn man nur beim Amtsgericht ist, bitte nehmt einen Anwalt mit. Es funktioniert nicht. Okay, so viel dazu. Jetzt für mich eine relevante Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist ja, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, weil du ja teilweise aus der Ecke auch kommst, ist ja auch austauschbar, meinem Empfinden nach. Oder zumindest jetzt nichts, wo ich immer sagen würde, da wird es jetzt die absolut höchsten Multiples auf diese Unternehmen geben. Wie hoch ist denn die Konkurrenz für Innoscripta? Wie viele Player gibt es in dem Bereich? Und wie hoch ist der Marktanteil von Innoscripta?
Es ist ganz schwierig, diesen Markt zu definieren. Also dass zumindest Innoscripta, habe ich ein paar Leute gefunden, die erst bei Innoscripta waren und sich dann mit so was Ähnlichem selbstständig gemacht haben. Aber es sind dann halt meistens kleinere Firmen. Ich sage mal so, den Markt zu definieren, klar, man kann jetzt sagen, oh, wie groß ist der, wie viel Fördervolumen gibt es in Deutschland jedes Jahr, ist aber dann schwierig abzuschätzen, wie viel Marktanteil. Sie sagen es halt einfach selber nicht. Das wären nette Informationen. Vielleicht wollen sie es einfach auch nicht rausgeben, aber ich glaube, in ihrer Kommunikation, glaube ich, wäre nochmal so eine schöne Analyst Day sehr schön, wo sie halt einfach nochmal ihr Business ganz klar detailliert darlegen, aber ich als neue börsengelistete Firma ist jetzt nicht unbedingt das, was man wahrscheinlich daran denken würde.
Also ich habe heute zufällig gelesen, das sind Zahlen vom Leibniz-Zentrum, dass im September erstmals mehr als 20.000 Unternehmen einen Antrag auf die steuerliche Forschungsförderung gestellt haben. Ich sehe gerade, das ist ja Forschungsförderung, Forschungszulage. Ja, okay, das ist wahrscheinlich nicht die Steuererstattung dafür. Ja, ist was anderes.
Was aber ja auch schon verdeutlicht, dass der Markt halt schwer abgrenzbar ist. Ne? Also wahrscheinlich gibt es auch viele Unternehmen, die von beiden Töpfen sich irgendwie bedienen. Aber so dein Bauchgefühl, ist es eher ein kleinerer Player, ein mittlerer oder ein großer? Ich weiß, das ist jetzt eine perfide Frage,
habe ich jetzt noch nichts anderes gefunden, außer halt richtig kleinere Player. Deswegen schätze ich mal, dass sie definitiv eher ein größerer Player sind in dem Markt. Sie haben auch auf ihrer Seite angegeben 2000 Kunden. Gut, ist die Frage, wie viele machen wirklich diese hier R&D Tax Credits. Es ist halt eine schwierige Frage.
Da gibt es mir nochmal eine Steilvorlage, weil du ja schon gesagt hast, es gibt natürlich auch viele kleinere, die es dann selbstständig machen könnten. Ich vergleiche das so ein bisschen mit der SAP-Beratung. Da gibt es ja ganz große Buden, die das machen und dann immer mal wieder kleinere, die alleine tätig sind oder zwei oder drei Leute sind. Kenne ich auch ein paar Leute, die da tätig sind. Inwieweit würdest du denn den Wert der Software wirklich als Mode einschätzen für dieses Unternehmen? Oder sind es dann vielleicht doch eher die Leute, die da arbeiten?
Ich schätze, die Software ist schon, sag mal, ein Punkt, was sie deutlich von ihren Wettbewerbern und vor allem kleineren abtrennt. Einfach aus dem Grund, wenn ein Unternehmen diese Software benutzt, dann werden sie wahrscheinlich auch bei Innoscripta die Anträge stellen. Und ich weiß nicht, wie Sales das priced, aber ich schätze mal, wenn 99% vom Umsatz von dieser Commission kommen, wird die Software wahrscheinlich kaum was kosten oder sehr billig sein. Und natürlich, wenn du dann sagst als Unternehmen, okay, die Software kriege ich für einen Apfel und ein Ei und gib aber dann hier den Auftrag an Innoscripta ab, die Frage ist dann eher, okay, hätte ich den Antrag alleine auch eingereicht? Möglicherweise oder wahrscheinlich sogar. Aber ist die Frage, ob ich genauso diese Wahrscheinlichkeit habe, den Antrag durchzubekommen?
Also oder können wir die Software zumindest mal als Pipeline-Generator verstehen, genau, um neue Aufträge zu bekommen.
Also ich habe mich auch gefragt bei der Software, beziehungsweise ob nicht eher der ganze Aufwand, den man hat, mal alles in die Software einzutragen und zu bewerten, ob das nicht dann so eine Art Programm darstellen kann, weil man das im nächsten Jahr dann wahrscheinlich zu 80% übernehmen kann und geringeren Aufwand hat. Also die Software, wie gut sie funktioniert, ist dann vielleicht gar nicht mehr so relevant, solange sie einigermaßen funktioniert. Aber man hatte einmal diesen Aufwand und würde das dann beim nächsten Mal eben wieder so machen.
Und ich schätze mal auch, wenn du es davor mit Excel gemacht hast, ist es wahrscheinlich schon deutlich angenehmer.
Ja, das stimmt.
Aber das führt mich zu einer spannenden Geschichte, weil du hast ja auch in deinem Pitch geschrieben, 2% Churn. Und dann habe ich auch auf die Präsentationsfolien geschaut, also 2% Churn unter den Kunden. Und dass die durchschnittliche Vertragsdauer oder Laufzeit der Kundenbindung, glaube ich, 2,9 Jahre waren oder sowas. Das heißt ja, da sind da wahrscheinlich auch ziemlich viele neue Kunden mit dabei. Was lässt denn einen Kunden wirklich dann bei dem Unternehmen bleiben? 2% ist ja sehr wenig. Ist das jetzt wirklich der Service oder sind es auch regulatorische Aspekte oder irgendwie langfristige Verträge, sagen wir es mal so, die den Kunden an Innoscripta binden?
Also, so wie ich das verstanden habe, ist halt ihre durchschnittliche Kundenbeziehung 2,9 Jahre. Und die haben dann auch irgendwo, glaube ich, in der Fußnote geschrieben, dass die Verträge sich automatisch jährlich verlängern. Also, wie bei den meisten Softwaremodellen auch. Okay, du fängst einmal an, dann hast du hier einmal im Jahr die Zeit zu kündigen. Meisten machen es nicht, dann läuft es halt weiter.
Okay, also, aber es gibt also keine langfristigen Verträge, weil es ja sich jährlich dann erneuert, nachvollziehbar. Und jetzt auch noch eine andere Frage. Wir haben jetzt ja viel über Deutschland gesprochen und vor allem dieses Umfeld. Jetzt habe ich ja auch gesehen, das Unternehmen ist ja auch in UK und Frankreich tätig. Drängt sich der Gedanke sofort auf, weil das ist ja sehr spezifisch, glaube ich, auf Landesebene diese Fördertöpfe abzugreifen. Jetzt weiß ich nicht, wie weit die EU damit reinspielt, aber so wie ich es verstanden habe, geht es primär um den deutschen Staat. Was kannst du uns allgemein jetzt mal über diesen Schritt nach UK und Frankreich erzählen?
Also ich kann es gut nachvollziehen, dass sie sagen, okay, wir wollen in andere Länder expandieren, vor allem Frankreich, England. Vor allem England ist natürlich, da die meisten wahrscheinlich auch gutes Englisch sprechen, sehr leicht und sind natürlich naheliegend, weil Frankreich ist auch, sage ich mal, ein sehr zentriertes Land, wo auch viel über den Staat und Förderungen geht. Ist halt dann auch die Frage, wird es wahrscheinlich auch einige Fördertöpfe geben, die Unternehmen dann hier haben, um sozusagen für ähnliche Projekte, also ich habe es jetzt bei mir in meiner Bewertung nicht großartig einfließen lassen, weil sie jetzt auch geschrieben haben, hier UK und Frankreich, die haben sie noch kaum Umsätze, sind bis jetzt gefühlt nur die Gesellschaft gegründet und vielleicht ein, zwei Mitarbeiter eingestellt, gefühlt, aber da schreiben auch keine nennenswerten Umsätze. Da haben sie aber auch in den USA eine Gesellschaft, die aber halt auch keine Umsätze macht. Aber ich schätze mal, bei dem Umsatzwachstum, was sie allein in Deutschland haben, wird es noch keine Prio sein, aus dem ganz einfachen Grund, warum Fokus vom Haupttreiber, vom Hauptkerngeschäft rüber in ein anderes Land, wo man erst noch sich einen Namen aufbauen muss und sich erst etablieren muss.
Also kann man das eher so als Brückenkopf verstehen, wo dann jetzt vielleicht in den nächsten Jahren wirklich relevantes Geschäft dann mal vielleicht dazukommt. Aber so ganz allgemein, siehst du irgendwelche Grenzen für das Unternehmen? Also sich logisch aufdrängende Grenzen, weil sie geben auf ihren Folien, geben sie zum Beispiel das OECD-Volumen an R&D-Erstattung. Also das finde ich schon, also die OECD sind jetzt schon, ist ein ziemlich großer Markt und da gibt es sicher viele Barrieren, die da auch entstehen. Wie siehst du denn das, dass sie das auf ihre Folien packen?
Ich fand es halt so ein net to know, aber irgendwas damit anfangen konnte ich jetzt nicht, weil OECD ist so groß. Also wenn die Nummer für Deutschland gewesen wäre, hätte es mir deutlich was gebracht. Oder uns wahrscheinlich allen. Ja. Wäre es eine super Marktabschätzung gewesen. Aber ich glaube, so eine Nummer ist halt, also ich kenne es selber, wenn du Präsentationen baust, häufig hast du halt nur Nummern, die du hernehmen kannst, die was mit dem Thema zu tun haben, aber nicht die Nummern, die du gerne haben wollen würdest, auf den Markt bezogen. Und es ist auch schwierig. Also ich kann es verstehen, dass sie sagen, sie nehmen es auf, aber es ist halt so eine Information, okay, cool, dass da aufsteht, aber ich glaube, wir wissen beide, der die Position gebaut hat und ich, wir wissen beide, dass wahrscheinlich Deutschland die bessere Zahl gewesen wäre, aber die wahrscheinlich einfach nicht aufgenommen wäre.
Ja, sagen wir mal ehrlich, die OECD sind der maximal adressierbare Markt für dieses Geschäftsmodell, wenn alles wirklich in perfekten Sphären laufen würde, was sehr wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber ja, ich fand es natürlich trotzdem interessant, dass sie das quasi als auf ihre Folie packen. Ist ja eine schöne Vision für die Zukunft. Jetzt noch eine Frage zum Geschäftsmodell. Du hast ja, also wir können jetzt schon mal sagen, okay, theoretisch sind sie nicht nur vom deutschen Staat abhängig, aber glaubst du denn, dass sie auch nachhaltig von diesen Steuererstattungen immer für diese Forschungsausgaben abhängig sind? Oder sind da noch andere Pläne irgendwie in der Pipeline, wo sie sich vielleicht schon mal irgendwie in die Karten haben gucken lassen?
Es ist, glaube ich, aktuell läuft das Geschäft halt einfach sehr gut. Und ich finde, ich glaube, sie haben auch ein bisschen was kurz mal angeschnitten, aber es war maximal am Rande. Also bis jetzt ist es halt eigentlich wirklich one product, was sie weiter vorantreiben.
Ja.
Und das Produkt jetzt in die anderen Länder vielleicht tragen in den nächsten Jahren. Aber bis jetzt ist es wirklich ein einziges Produkt, diese Tax Credits für deutsche Unternehmen. Natürlich gibt es auch verschiedene Fördertöpfe, wo sie sagen, okay, da könnten sie, wenn der eine Fördertopf ausläuft, können sie natürlich, haben sie auch mehrere. Also da haben sie eine kleine Diversifikation, aber es ist, glaube ich, eher so wie die großen Sportartikelhersteller dann Frauen- und Männersachen verkaufen, Kindersachen verkaufen. Also wenn es dem Markt generell nicht gut tut, glaube ich, leiden alle drunter. Beziehungsweise ist halt dann sehr spezifisch, wenn sie sagen, okay, ja. Topf XY läuft aus.
Ich meine, es drängt sich jetzt hier auch nichts wirklich auf, wo man sagen würde, da sind irgendwie tolle Synergien zwischen dem bestehenden Geschäftsmodell. Ich meine, Florian hat für ihn jetzt Steuerberatung so quasi angesprochen, mal als Randthema. Ja, aber dann bist du halt auch ein bisschen weg von deinem Kern und dann bewegst du dich ja noch mehr in einem Umfeld, was mit ganz anderen oder niedrigeren Multiples wahrscheinlich arbeitet, weil Steuerberatung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man für eine gut laufende Steuerkanzlei momentan für ein Multiple bezahlt. Meine Vermutung wäre aber, dass es vielleicht sogar unter Consulting noch ist, ja, weil Steuerberatung wird immer so toll dargestellt, aber wenn du halt ganz viele kleine Kunden hast, dann ist Steuerberatung auch ziemlich viel Arbeit und nicht viel Gebühren kassieren. Also von daher würde ich das wahrscheinlich ein bisschen niedriger einsortieren. Gut, aber ich glaube, es gibt einen sehr schönen Überblick über das Geschäftsmodell. Aber jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt. Das ist so, ich würde es mal als Financials und Bewertungen beschreiben. Steigt doch erstmal mit der Bewertung ein, weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein Faktor, den man sich ja sehr bewusst machen sollte.
Genau. Bewertung sind aktuell an der Börse. Also ich habe mir hier vor ein paar Wochen das rausgeschrieben, was damals waren sie mit 1,1 Milliarden Euro Börsenwert bewertet. hatten zum Glück, was das Ganze auch sehr leicht macht, kaum Financial Liabilities, also 6 Millionen bei einer Milliarde Market Cap. Das macht das ganze Rechnen natürlich leichter, weil EV ist quasi dann Market Cap. Also ist aber jetzt seitdem auch nochmal ein bisschen gefallen. Das glaube ich, sind jetzt Pi mal Daumen eine Milliarde an Market Cap, was sie jetzt haben müssen. Aber das Interessante ist der Cashflow und Earnings. Also die sind sehr stark gewachsen. Und sie schreiben auch sehr schön auf ihrer Investor Relations Seite, ihr EBIT CAGR in den letzten 3 Jahren war 104%. Was eine unglaubliche Zahl, ja. 104%. Eine unglaubliche Nummer ist. Und dieses Halbjahr sind sie auch nochmal 94% Umsatzwachstum, was sehr stark ist. Plus nochmal kommt dazu, dass sie nochmal angekündigt haben, beziehungsweise uns Aktionäre informiert haben, dass diese Grenze von 10 auf 12 Millionen im Juli erhöht wurde. Heißt, dementsprechend kriegen sie wahrscheinlich da auch nochmal ein bisschen Rückenwind im Umsatzwachstum. Deswegen, hier, muss ich jetzt nochmal kurz aufmachen, mein kleines Cheat-Sheet. Auf jeden Fall sind sie aktuell bei einem Cashflow von trailing 12 months, also letzten 12 Monate, von 37 Millionen bei einer Milliarde Market Cap. Ist, glaube ich, knapp unter 30 für so ein starkes Wachstum. Finde ich schon sehr günstig. Wenn man jetzt zum Beispiel auf ein amerikanisches Softwareunternehmen, das so stark wachsen würde, die sind halt sehr, sehr, sehr stark negativ meistens. Beziehungsweise generieren sie auch nur Adjusted Cashflow, weil sie dann die meisten einfach ihr Share-Based Compensation nirgendwo widerspiegeln.
Man muss auch sagen, also das Unternehmen, weil du gerade auch den Cashflow angesprochen hast, der Cashflow ist ja quasi fast gleich Free Cashflow, ne? Das kann man hier in dem Fall sagen. Weil bei einem Softwareunternehmen ist das ja kein No-Brainer, weil da gibt es ja häufig die kapitalisierte Software, ist hier nicht so. Das Balance Sheet ist blitzeblank. Es kann sein, dass ich irgendeine HGB-Änderung verpasst habe, weil das, was ich hier vor der Nase habe, ist HGB. Da dachte ich, als ich aufgemacht habe, direkt schon wieder, oh nein, warum nicht IFRS? berichten die eigentlich noch IFRS grundsätzlich oder ist das immer HGB?
Ich glaube, also ich habe jetzt hier auch nur die HGB-Abschlüsse gesehen, beziehungsweise in den hier erstes Halbjahr-Zahlen, komme ich mir ein bisschen durcheinander, haben sie aber auch, glaube ich, HGB-Zahlen, beziehungsweise ist halt schön aufbereitet, weil es sind, glaube ich, auch alles HGB-Zahlen. HGB ist halt bei vielen Sachen, ich meine, sie haben ja kaum Assets auf der Bilanz. Dann, wenn du halt irgendwelche Zuschreibungen hättest, glaube ich, wäre es immer deutlich besser, aber da sie die relativ saubere Bilanz haben, ist es, glaube ich, nicht so schlimm, dass es nur ein HGB ist. Also klar,
die Bilanz ist sauber. Ja, gebe ich dir recht, aber ich finde, IFRS ist halt einfach kapitalmarktnäher. Und wenn du halt einen größeren Kreis an Shareholdern ansprechen willst, schaffst du es auf jeden Fall eher, wenn du nach IFRS berichtest. Das ist jetzt einfach mal mein Hot-Take gerade. Ich bin mir da aber relativ sicher, weil wenn Leute den HGB-Abschluss aufmachen, die haben da wahrscheinlich keine Lust drauf. Aber einen großen institutionellen Investor schreckt das natürlich nicht ab. Aber dazu dem Thema kommen wir ja später noch, was sie vielleicht abschrecken könnte, wenn man sich die Shareholder-Struktur anschaut. Aber jetzt erstmal so auf Multiple-Basis. Ich meine, du hast die beiden Größen genannt. Wo sind wir denn gerade so bei Free Cashflow Multiple?
Es ist knapp unter 30. Also ich es mir ausgerechnet habe, waren es knapp 30,1 und jetzt, glaube ich, sind es wahrscheinlich 28 in dem Bereich, 27, 28. Ich meine, für EV gleich Market Cap ist es natürlich auch schön und einfach zu rechnen. Da ändert sich vielleicht mal die zweite Nachkommastelle, aber ist natürlich, ihr Price Earnings ist dann Ticken höher, aber ganz ehrlich, ich schaue auch eher auf einen Free Cashflow oder generell Cashflow als auf Earnings. Vor allem Earnings ist natürlich immer so die Frage mit CapEx. CapEx in diesem Fall haben sie quasi nicht. Dementsprechend auch keine Abschreibungen. Deswegen ist es, ist, glaube ich, wäre für die Uni ein schöner Case, zum Einsteigen zu rechnen für die Erstsemester Buchhaltungskurse. Aber was halt auch aber noch ein bisschen ist, dass sie auch einiges an Working Capital haben. Sie haben 35 Millionen Working Capital.
Ja.
Das kann ich verstehen, warum. Aber muss man, glaube ich, auch nochmal dazu sagen, dass sie halt quasi einen gesamten Cashflow auch als Working Capital gebunden haben. Kommt nämlich auch daher, dass sie diese Zahlungen, oder wenn die Anträge genehmigt wurden, kriegen die Unternehmen das Geld und dann kriegen sie erst das Geld von dem Unternehmen. Aber sie verbuchen es schon als Umsatz, wenn der Antrag dann durchgegangen ist. Heißt, okay, ich glaube, es ist so, dass der Staat dann erst nach einer gewissen Zeit auszahlt und dann müssen sie jetzt erstmal noch das Geld auch vom Kunden holen. Beziehungsweise hat der Kunde wahrscheinlich auch, ich schätze mal, 30, 60 Tage Zahlungsziel.
Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, was Manuel gerade gesagt hat, also die Trade Payables zum Halbjahr belaufen sich auf 1 Million und die Receivables auf 34 Millionen. Einfach nur mal, um zu verstehen, dass, was Manu gerade sagt mit dem Working Capital, warum er das gerade erwähnt, das ist schon eine ordentliche Diskrepanz zwischen den beiden Zahlen, ja, also von 1 zu 34 Millionen. Und dann haben sie noch ein paar kleinere Receivables. Aber, wie gesagt, du hast es gerade beschrieben, das ist nun mal, das kommt mit dem Geschäftsmodell einher. Das lässt sich, glaube ich, da nicht vermeiden. Habe ich mir auch direkt so erklärt, ja.
Ja, es ist nicht optimal vom Kapitaleinsatz her, aber ich meine, es ist Cost of Doing Business. Du musst es halt auch finanzieren. Bis jetzt haben sie es halt komplett Eigenkapital finanziert, was als Shareholder dann auch, sag ich mal, sehr angenehm ist, weil du halt dann, okay, die Bilanz ist solide, kein Insolvenzrisiko, gut.
Mhm. Ja, führ uns doch vielleicht auch mal noch durch die letzten Zahlen. Du hast ja vorhin schon das CAGR angesprochen beim EBIT. Wie waren denn jetzt zuletzt die Zahlen und wie haben die sich im Vergleich zum Vorjahr entwickelt? Weil die jüngere Geschichte ist ja meistens interessanter, wenn man auch in die Zukunft schaut, als die weiter zurückliegende Geschichte.
Genau, also die letzten Zahlen waren zum ersten Halbjahr 25. Da haben sie eben dieses extrem starke Umsatzwachstum von 94% reported. Muss man aber auch noch ein kleines Haar in der Suppe finden. Das größte Teil war im Q1.
Ja.
Und Q2 war dann nicht mehr ganz so stark. Aber ich sage mal,
woran liegt das? Weil das hätte ich dich sowieso noch gefragt. Das ist mir nämlich auch direkt aufgefallen, dass Q2 schwächer war als das Q1. Woran lag das?
Das habe ich selber nicht rausgefunden. Aber ich schätze mal, dass wahrscheinlich zum Jahreswechsel viele Anträge abgegeben wurden. Und dementsprechend das Q1 natürlich immer ein bisschen schöner ist. Also einfach so eine Saisonalität auch im Business drin ist.
Genau, das habe ich nämlich auch gelesen in einer Kommentarspalte. Ich kann es jetzt auch nicht beurteilen, ob es wirklich das der Grund ist. Es gibt auch noch einen Earnings Call, da gibt es aber kein Transcript und der geht eine Stunde. Den kann man sich vielleicht auch nochmal dahingehend anhören. Der wird auch in perfektem German English präsentiert. Da wünsche ich mir manchmal, dass irgendeine
Vorstellung am Anfang.
Ja.
Wir reden einfach los.
Richtig. Es, auf jeden Fall, ich habe es mir auch so gedacht, dass es vielleicht daran liegt, dass es zum Jahresende halt ziemlich viele Anträge gibt, die dann einfach im Q1 sich niederschlagen. Oder Florian, hast du noch irgendwas anderes dazu gefunden? Du hattest ja dich auch nochmal da umfangreich umgeschaut.
Ja, ich hatte keine Zeit, den anzuhören, darum. Nee, weiß ich nicht. Ich habe nur überlegt, lag es eventuell am Börsengang? Der war, glaube ich, nach dem Q1 oder Ende vom oder Anfang Q2 dieses Jahr. Ja, dass man versucht vorher noch alles, was geht, irgendwie zu berechnen. Aber wenn es steuerliche Geschichten sind, hat man da wahrscheinlich eh keinen Hebel. Von daher.
Was man aber auch zum Börsengang noch dazu sagen muss, generell ihre Zahlen, sie haben nur den Börsengang adjusted, was ich hier wirklich auch fair finde.
Ja,
sonst
stimmt.
Keine adjusteden Zahlen. Was als jemand, der im Private Equity Bereich gerne mal was sieht, da sind die Nummern deutlich mehr adjusted und das finde ich immer sehr angenehm, wenn du wirklich ganz klar gesagt bekommst, hey, wir haben diese einmalige Kosten, bei einem Börsengang ist es wirklich auch einmalig und nicht dann irgendwie versucht wird, irgendwelche Ersparnisse, die in 2, 3 Jahren vielleicht kommen oder nicht, versuchen irgendwie zu adjusten.
Genau. Du hast gesagt, der Umsatz ist um 94% gewachsen. Wie stark ist denn das EBIT gewachsen?
Eine Sekunde.
Oder der Cashflow. Kurz... Irgendeine Zahl, um mal einzuordnen, okay, wie sieht es denn da aus hinsichtlich dieser Verhältniszahlen? Ja.
Also sie sind im Vergleich zum ersten Halbjahr 24, da haben sie 10,7 Millionen EBIT gemacht. Jetzt haben sie im ersten Halbjahr 24,5 Millionen EBIT gemacht. Also auch nochmal eine noch stärkere Steigerung als der Umsatz. Aber auch
also über den Daumen gepeilt, 150%.
Ja, knapp
also von
drunter.
10 auf 5. Okay, aber also das ist ja auch schon mal beeindruckend, wenn du bei 94% beim Umsatz wächst, aber dann fast 150% beim EBIT. Das ist ja, lässt ja auf ein deutliches Operating Leverage schließen. Wie lässt sich das für dich erklären und ist das etwas, was vielleicht auch nachhaltig jetzt ist in der Unternehmensentwicklung, dass das immer so sein wird, dass das EBIT vielleicht zumindest jetzt so vom Sockel aus stärker wächst als der Umsatz?
Zumindest eine Zeit lang würde ich schon schätzen, dass das noch so weitergeht. Zum Beispiel auch bei ihren General Administrative, da haben sie auch ihre Ausgaben nur leicht erhöht oder beziehungsweise unter dem Umsatzwachstum. Ist es natürlich dann auch bisschen schwierig zu schätzen, wie es weitergeht, aber halt ihre Kosten steigen halt definitiv unter der Wachstumsrate vom Umsatz. Wenn es natürlich mal dann ist, dass das Umsatzwachstum verlangsamt, muss man nochmal schauen, ob sie dann das auch diese Kosten Transparenz bzw. Sparsamkeit auch einhalten. Vor allem im Marketing, da haben sie von, oder Sales und Marketing nur von, sag ich mal, 6,4 in 2024 auf knapp unter 9.
Ist mir halt aufgefallen. Ja.
Ein starkes, sage ich mal, stark unterproportionales Wachstum nur. Aber ich schätze mal, wenn du halt einmal in diesem Unternehmen mit der Software drin bist, dann brauchst du, glaube ich, auch keine Salespeople mehr, um dein Produkt zu verkaufen. Dann brauchst du wahrscheinlich einfach die Consultants, die dir dann sagen, hey, das und das brauchen wir für diesen Antrag und das kann nicht gehen, das geht schon. Es ist dann halt einfach nicht hier im Sales und Marketing. Aber ich glaube auch, dass es halt zumindest beim Sales und Marketing und General Admin jetzt nicht weiter mit dem Umsatz wachsen, sondern definitiv unterproportional.
Ja, also die reinen Finanzzahlen scheinen dir recht zu geben. Der Umsatz hat sich, wie gesagt, nahezu verdoppelt und die Personalkosten sind von ca. 9 auf ca. 13 Millionen gestiegen. Das spricht schon für ein deutliches Operating Leverage, um das da so ein bisschen... So dieser, dass die Kunden quasi eingeloggt sind und dann auch nicht mehr so schnell verloren gehen. Ja, aber du siehst da jetzt nicht irgendwie einen Flaschenhals, dass man sagen kann, die haben jetzt beim Marketing eher mal gebremst, weil sie gar nicht so viele Leads verarbeiten können oder ist das vielleicht doch ein Thema? Gibt es dafür irgendwelche Indikatoren?
Ich habe zufälligerweise von LinkedIn, auf LinkedIn, ein paar Sachen gesehen, dass sie wieder Leute suchen. Ich sag mal so, ist ein Indikator, für dass sie mehr Salespeople einstellen wollen. Ist aber auch die Frage, ist es auch nicht hundertprozentig verlässlich, sowas.
Okay. Hast du eine Idee, mit was für einem Wachstum wir jetzt in der kommenden Zeit rechnen können? Weil das ist ja durchaus relevant, wenn wir so ein normalisiertes Multiple oder ein Standstill-Multiple irgendwie uns mal generieren wollen. Gibt es da irgendwelche Aussagen vom Vorstand, wie das nächste Jahr wahrscheinlich verlaufen wird oder dieses Jahr verlaufen wird?
Habe ich jetzt leider nichts dazu gefunden, beziehungsweise ich habe mir
leider auch
nicht die Zeit gehabt, den Earnings Call hier mitzuhören oder nachzuhören. Halt, glaube ich, vielleicht haben sie da was gesagt, aber ich glaube, wenn sie einen Outlook gegeben hätten, dann glaube ich, wären sie auch so und hätten den auch einfach nochmal als PDF zumindest hier veröffentlicht. Also das ist ja natürlich immer gern gesehen bei allen Unternehmen, so ein Outlook.
Ja, es gab jetzt keine Guidance oder so, das habe ich jetzt auch keine gesehen. Von daher, das scheint jetzt nicht irgendwie das Thema zu sein. Aber wenn sie das Wachstum fortsetzen können, dann steht die Bewertung natürlich auch nochmal in einem ganz anderen Verhältnis. Und wenn sie dieses Operating Leverage auch weiter abrufen können, dann gucken wir ja hier auf ein Unternehmen, das wirklich nicht teuer ist auf Basis des Wachstums. Du hast den US-Vergleich gezogen. Ich würde da immer einen Abschlag im Verhältnis dazu annehmen, weil die europäischen Aktien quasi automatisch mit einem Abschlag versehen werden vom Markt. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist egal. Meistens ist das so. Dann jetzt noch ein paar Kleinigkeiten im den Financials, die mir aufgefallen sind. Das hat mich, ich würde nicht sagen, es hat mich irritiert. Ich dachte nur, das kann man auch vielleicht auch anders lösen. Die haben 10 Millionen an Forderungen via Factoring verkauft. Wir hatten das schon mal hier im Podcast als Thema und das wird von vielen Aktionären als kritisch gesehen oder als die schlechteste von allen Möglichkeiten. Wie siehst du denn das Thema Factoring allgemein? Kannst du noch mal kurz sagen, was Factoring ist für die Leute, die es noch nie gehört haben und ja, wie du es hier beim Unternehmen siehst?
Factoring, im Endeffekt verkaufe ich meine Rechnungen an eine Bank oder einen Finanzierungspartner mit einem gewissen Abschlag und im Endeffekt zahle ich so dann diesen Kredit, den ich dann habe, zurück, wenn meine Kunden dann zahlen. Ich sage mal so, es ist, glaube ich, für ein mittelständisches Unternehmen eine relativ gute Maßnahme, sich günstig zu finanzieren. Ich weiß, man kann es auch kritisch sehen. Glaube ich, da gab es erst einen riesen Skandal mit First Brands aus Amerika, die dann ihren Private Credit Investoren die Forderungen doppelt und dreifach verkauft haben. Aber ich sage mal so, vor allem jetzt in dem Fall Innoscripta, die ein hohes Working Capital haben. Und wenn diese Anträge ja durch sind, ist es ja auch verständlich, dass man sagt, hey, wir wollen das Geld am besten heute sehen. Und für, sag ich mal, für die Kreditgeber ist es ja auch ein deutlich geringeres Risiko, weil da auch ein Vermögenswert wirklich dahinter steht. Wenn ich jetzt einfach nur der Firma einen Bankkredit geben würde, ist es wahrscheinlich deutlich schwieriger. Vor allem, ich meine, Innoscripta, wenn man jetzt die Bilanz anschaut, die haben kaum langfristige Assets. Ist die Frage, was soll da die Bank aus Sicherheit nehmen? Und Factoring ist halt relativ flexibel auch. Wenn man
das mit Assets ist immer ein gutes Argument tatsächlich. Also auf jeden Fall ein Argument ist es, was dafür spricht, dass man hier zu dieser Methode gegriffen hat. Ganz ehrlich, ich sehe das jetzt auch nicht so kritisch. Ich meine, das Unternehmen hat einen realen Cashflow. Klar, das Working Capital wird immer ansteigen mit weiterem Geschäft, aber es bleibt ja noch was über, wie man so schön sagen kann. Von daher ist das, glaube ich, etwas, was perspektivisch vielleicht auch eher mal dann abgeschafft wird, weil es nicht mehr notwendig ist. In dem Zusammenhang, weil es gerade so gut passt, habe ich noch eine andere Frage. Die haben relativ viel Dividende ausgeschüttet. Was war denn da die Ursache? Ich muss noch mal kurz die Zahl anschauen, wie das im Verhältnis stand. Genau, die hatten ein Net Income von 16 Millionen für das Halbjahr, haben aber 24 Millionen Dividenden ausgeschüttet. Wohin sind die denn geflossen und was ist denn der Grund dafür?
Das war vor dem Börsengang, soweit ich weiß. Und die sind natürlich an die Hauptaktionäre gegangen. Ich glaube, da ist eine gute Überleitung jetzt gerade zu der Aktionärstruktur, weil der CEO hält die Mehrheit und zwar nicht nur 50+1, sondern 54% plus nochmal der CFO hält auch nochmal, ich glaube, knapp unter 15%. Und dann gibt es nochmal eine Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft, die auch nochmal, glaube ich, 20% hält. Und dementsprechend Free Float nur 17% ist.
Das ist sowas, was ich gerne als Scheinbörsengang bezeichne. Wie siehst du denn diese Thematik? Also im Prinzip sagt das Unternehmen, okay, wir nehmen so die Vorteile von der Börse mit, aber Kontrolle abgeben wollen wir jetzt auch nicht so wirklich. Ist jetzt ein bisschen plump formuliert. Wie siehst du das denn grundsätzlich für deinen Investment Case, den du dir so aussuchst, ist das ein Thema, was dich beschäftigt? Und wie siehst du es hier spezifisch bei Innoscripta?
Also man muss schon schauen, wer hier im Shareholder-Kreis ist. Weil ich finde auch, wenn es nicht einen Anker-Aktionär gibt, beziehungsweise einen, der wirklich langfristig das Unternehmen halten will, ist es immer so ein bisschen schwierig, dass es Unternehmen in, sagen wir, in ruhigen Fahrwassern ist. Bestes Beispiel, glaube ich, ist aktuell hier TeamViewer, die von Permira an die Börse gebracht wurden und, glaube ich, vor ein paar Wochen den endgültigen Ausstieg gemacht haben. Und ich sage mal so, wenn man jetzt mal auf die TeamViewer-Aktie schaut, glaube ich, kommen mir jetzt keine Freudentränen, sondern eher das Gegenteil. Bei Innoscripta spezifisch, ich finde es erstmal interessanten Fakt. Ich finde es weder positiv noch negativ. Der Vorstand ist nicht wirklich alt. Also die, ich habe jetzt keine Bilder vom CEO, von Michael Honester gefunden, aber das Unternehmen wurde 2012 erst gegründet. Der kann, glaube ich, nicht so alt sein, dass er jetzt dann bald in Rente geht. Von den restlichen Vorstandsmitgliedern, die sind auch nicht alt. Die sind vielleicht manche 35, manche 40. Die sehen relativ jung aus. Und was so ein bisschen auch jetzt die letzten Jahre durch etwas verrückte Börsengänge und vielleicht durch aktuelle Politiker und deren Familienmitglieder, dass sie dann irgendwas an die Börse bringen und dann sofort, wenn die Lock-up-Period abgelaufen ist, dann anfangen hier auf dem offenen Markt ihre Beteiligung zu verkaufen. Das Risiko, glaube ich, ist eher gering aus einem spezifischen Grund. Ich habe schon am Anfang erwähnt, der Börsengang ist jetzt nicht wirklich geglückt. Die stehen 15% unter dem Ausgabepreis, ist jetzt nicht das, was man unbedingt haben will. Und haben auch, sag ich mal, konstant hier unter dem Börsenpreis gelitten. Und
die haben ja, glaube ich, sogar zurückgekauft auch, oder?
Genau, auf das wollte ich gerade zurückkommen. Ja. Teilweise waren sie dann auch fast 30% unter dem Ausgabepreis und dann haben hier der Vorstand angekündigt, zusätzliche Aktien zu kaufen, was ich dann auch eher positiv bewerte, weil wenn dann ein Vorstand sagt, hey, wir unterstützen das Unternehmen, indem wir nochmal eigene Aktien kaufen, ist es natürlich eher positiv gesehen. Du hast mir, glaube ich, auch eine Frage gestellt im Vorhinein, ob, sei mal, der Vorstand nur den Börsengang gemacht hat, um die Aktien zu verkaufen oder, sei mal, Legacy aufzubauen.
Genau.
Ich sage mal so, meine Tendenz geht eher dazu, dass sie das Ganze als Legacy aufbauen und sozusagen auch hier ein, ich glaube auch, das bringt auch viel für ihre Sales, dass sie sagen, hey, wir sind börsengelistetes Unternehmen. Das ist, glaube ich, auch nur so eine Credibility-Sache, dass sie sagen, okay, wir sind seriös, wir sind nicht jetzt irgendwelche drei Leute, die jetzt aus ihrem Studenten-WGs hier Leute anschreiben, sondern das, glaube ich, bringt dann auch noch ein bisschen mehr Zuverlässigkeit. Also ich glaube, so wie ich es einschätze, ist es jetzt kein Vorstand, der dann hier am Ende der Lock-up-Period anfängt, wie wild zu verkaufen. Also zumindest sehe ich jetzt noch keine Anzeichen dafür.
Also ich habe mich schon gefragt, warum machen die dann überhaupt einen Börsengang? Und weil die Erlöse sind ja nicht besonders hoch bei 10% oder 17%. Und gut, einen Grund hast du ja gerade schon genannt, aber so ein bisschen ist die Frage noch offen für mich.
Ja.
Hast du Informationen dazu gefunden irgendwo, Manu? Oder haben die das mal erwähnt? Oder?
Muss ich auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Aber
und dann noch zurückkaufen?
Ja gut, genau. Ist halt die Frage, wenn der Vorstand hier beim Börsengang was verkauft hat, warum dann nicht billiger zurückkaufen? Also würde ich wahrscheinlich auch in der Position machen, wenn ich an das Unternehmen glaube.
Ja, und sie haben ja auch die Dividende bekommen. Deswegen hatten sie ja auch Cash, dass sie investieren konnten, auf jeden Fall. Aber wie schätzt du allgemein so das Management ein? Das ist so eine Frage, die ist nicht so leicht zu beantworten, weil sie viel auch auf der, ich sag mal, eher Gefühlsebene ist, aber durchaus ein Thema, das wir schon häufiger hatten, weil wir auch in diesem Podcast gebrannte Kinder sind hinsichtlich Vorständen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Wie würdest du denn hier CEO und CFO, die ja beide auch relevante Shareholder sind, wie würdest du ihren einschätzen? Ganz, ganz global erstmal. Dann kommen noch ein paar spezifische Fragen von mir.
Ich finde, der Gründer ist immer noch CEO. Der ist relativ jung für einen CEO. Ich schätze mal das eher als leicht positiv ein. Ich finde aber auch, ehrlich gesagt, nicht allzu viel zu den Vorständen. Zum Beispiel, der CEO hat zwar ein LinkedIn, aber steht halt nur drin, Gründer, CEO, Innoskripta.
Ich kann schon ein Bild da drin.
Genau.
Also quasi nicht mal das Minimum hat er abgeliefert.
Aber ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, boah, man hat keine Lust auf dieses ganze LinkedIn-Spielchen.
Ja, das verstehe ich auch.
Vor allem
auch,
in
ja.
so einer Position. Warum? Also.
Ja. Nee, LinkedIn ist so ein Schmerz, den man sich bewusst antun muss. Also bei mir gehen regelmäßig Nachrichten von relevanten Personen unter, weil ich so zugespammt werde mit mit Müll, wirklich, bei LinkedIn, also im Postfach, dass ich dann wirklich die relevanten Nachrichten vergessen habe. Tut mir leid, ich habe da letztens erst eine 2 Wochen alte Nachricht entdeckt, die wirklich relevant war. Muss ich mich auch schwer entschuldigen dafür. Nee, LinkedIn ist schon eine Sache für sich. Aber ich frage mich halt immer so, okay, will ich mit einem, also grundsätzlich mag ich den stillen Arbeiter als Vorstand lieber als den Überkommunikator nach außen mit dem Kapitalmarkt, aber am liebsten ist es ja eigentlich so eine Mischung von beidem, weil wenn du an die Börse gehst, dann ist das ein anderes Spiel und ich finde, dann bist du deinen Aktionären das teilweise auch schuldig, dass du da ein bisschen in die Kommunikation gehst und auch dein Gesicht zeigst. Also der Earnings Call zum Beispiel ist auch nur Ton, ne? Da sieht man auch kein Bild, man sieht nur die Präsentation von dem Unternehmen und das finde ich halt schon ein bisschen schade, weil diese, ich sag mal, eine gesunde Kommunikation kann sehr förderlich sein, um einen Aktienkurs steigen zu lassen. Aber natürlich kann man da auch immer sagen, ja, es geht ja um nachhaltiges Steigen und wir sind ja hier wieder ein bisschen kurzfristiger orientiert. Das ist ja eigentlich die falsche Betrachtung. Von daher kann er erstmal so machen und die Ergebnisse würden ihm dann ja wahrscheinlich dahingehend recht geben. Jetzt noch eine andere Frage. Kapitalallokation. Ich meine, Dividenden wurden ausgeschüttet, nicht an die Shareholder, nicht zumindest nicht die neuen Shareholder. Gibt es da irgendeine Vermutung, was da geplant ist? Denn was für mich relativ feststeht, ist, das Unternehmen wird sehr bald ziemlich viel Cash generieren, wenn sie so weitermachen. Und ich sehe jetzt irgendwie nicht so die Logik, wo sie das jetzt unbedingt zwingend im Unternehmen reinbringen sollen, außer vielleicht Sales und Marketing. Aber das werden sie auch nicht auf 50% hochfahren. Das wäre wahrscheinlich mehr Leads, als sie verarbeiten können.
Ja, das ist halt natürlich die Frage, was machen sie mit dem Cash? Also klar, wenn man dann die letzten Jahre anschaut und sagt, okay, man hat stark Cash generiert und es als Dividende ausschüttet an die Vorstände damals noch, kann ich verstehen. Aber es ist halt die Frage, die haben jetzt 34 Millionen Cashflow gemacht im letzten Jahr. Was macht man damit? Sie haben zwar gesagt, sie wollen opportunistisch M&A betreiben in UK und Frankreich. Ist so ein bisschen die Frage, wie soll man das opportunistisch interpretieren? Ich sage mal so, dass mancher Vorstand nicht unbedingt der Beste ist im M&A und gerne mal sich dann vielleicht übernimmt. Hoffen wir mal nicht, dass sie dann irgendeinen großen Spieler übernehmen für viel Geld und dann einiges an Schulden auf der Bilanz. Aber das ist die Frage, ob sie dann wirklich sagen, Aktienrückkaufprogramm oder Dividende. Also es wird natürlich auch den Kurs treiben. Also vor allem Dividendenankündigungen sind ja immer starke Sprungpunkte bei vielen Aktien.
Ja, und bei der Bewertung, wenn sie so weiter wachsen, drängt sich eigentlich das Aktienrückkaufprogramm eigentlich auch auf. Aber der Shareholder-Struktur halt nicht. Ich meine, du hast schon so geringen Free-Float und dann bist du gerade hast ein IPO gemacht und machst dann Buyback. Also ich weiß nicht. Das ist schön als Signal an den Markt, aber irgendwo ist es nicht das, was ich eigentlich bei einem Buyback erwarte. Und was du gerade gesagt hast, das hat mir auch nochmal was bewusst gemacht. M&A ist hier wirklich etwas, was man sehr nicht kritisch, aber durchaus untersuchen muss, was da die Ratio dahinter ist. Denn die Synergien drängen sich ja nicht zwingend auf. Wenn ich jetzt ein Unternehmen kaufe in Frankreich, das da vielleicht R&D irgendwie Rückerstattung macht, dann ist das ja nichts, was Synergien zwischen dem deutschen Geschäft schafft. Das ist ja sehr marktspezifisch. Jetzt kannst du vielleicht sagen, okay, du kannst das irgendwie, die Software so modular aufbauen, dass es für verschiedene Konzerne in verschiedenen Ländern funktioniert. Das wäre denkbar. Mhm. Aber ich glaube, Synergien sind jetzt hier nicht irgendwie so relativ leicht erreichbar. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, da liegst du nicht falsch. Synergien, klar kannst du die Software vielleicht in Frankreich auch verkaufen, aber ich glaube nicht, dass dir der Softwarebereich das Hauptselling Point ist, wo du sagst, boah, deswegen kaufe ich das, sondern es ist halt einfach diese hohe Wahrscheinlichkeit, dass du deine Steuerrückerstattung für diese Ausgaben bekommst. Und wenn sie dann, sagen wir, einen Spieler in Frankreich kaufen, der das Gleiche schon macht, vielleicht einfach auf einer anderen Skala und aber sich mit dem französischen Markt auskennt, wäre es vielleicht sehr positiv, weil sie dann einfach dieses okay, wir haben das Wissen in Frankreich, wir wissen, wie wir das in Deutschland skalieren. Okay, wir machen das gleiche Play in Frankreich auch. Das wäre natürlich super. Aber wenn sie dann sagen, sie kaufen Softwareanbieter, würde ich es erstmal ein bisschen kritisch sehen. Weil die Frage ist natürlich, klar bist du in den Unternehmen schon drin und dann hast du immer die Möglichkeit, irgendwie Upsell zu betreiben, aber in welchem Bereich? Also würdest du eine Buchhaltungssoftware kaufen? Von denen weiß ich nicht. Also oder irgendeine andere Software? Das ist halt die Frage.
Sinnvoller wäre es vielleicht eher was ohne Software zu kaufen oder ist es eine Beratung, die Beratung in dem Bereich machen, wo sie schon sind und die noch Software brauchen.
Genau.
Oder die Kontakte schon haben.
Genau, das wäre natürlich interessant und das wäre dann, sagen wir mal, okay, ist ein klarer Punkt, dass sie dann expandieren wollen. Dann würde ich ihnen auch das Vertrauen schenken, wenn sie dann sagen, hey, wir kaufen in Frankreich, UK oder auch anderen europäischen Ländern mit ähnlichen Rückerstattungen, sagen wir so eine kleinere Beratung auf, die sowas macht, dann würde ich sagen, okay, finde ich erstmal interessant, guter Punkt. Dann schenke ich ihnen das Vertrauen. Wenn sie dann sagen, okay, wir kaufen jetzt erstmal kleine Software-Startup XY für einen hohen Multiple oder für, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, ob ich dir das Vertrauen schenken würde.
Ja, ich glaube, das Naheliegendste wäre ja wahrscheinlich einfach, sich ein kleines Expertenteam zu kaufen, wo man das eher so vom Bereich Tuck-in-Acquisition ist, also beziehungsweise jetzt rein auf die den zahlbaren Preis bezogen, also keine Ahnung, irgendeine Consulting-Bude mit von mir aus 10, 20 Mitarbeitern, zahlst du dann, keine Ahnung, 20, 30 Millionen dafür oder wie auch immer. Ich meine, bei der Bewertung können sie ja theoretisch auch mal eine kleine Kapitalerhöhung machen, was die Verbesserung angeht, aber relativ viel Geld reinspielen würde. Wenn du das geschickt an den Markt verkaufst, diese Story, dann glaube ich, dass das durchaus auch nicht negativ aufgenommen werden würde. Jetzt habe ich noch eine völlig andere Frage an dich. Die habe ich dir vorab auch gestellt in meinem Sheet an dich. Ich war gespannt, ich wollte sie bewusst etwas kryptisch formulieren, um zu gucken, ob du weißt, was ich meine. Und zwar habe ich gesagt, dass sich das Unternehmen ja quasi ideologisch, kulturell bei Constellation Software bedient. Weißt du, was ich damit gemeint habe?
Nicht so ganz. Also ich bin zwar mit Constellation Software ein bisschen vertraut, weil ich bis in den Kurseinbruch die letzten Wochen und Monate gesehen habe und mir das nochmal angeschaut habe. Aber so vertraut bin ich jetzt nicht.
Genau, ich habe jetzt mir aus dem Halbjahresbericht habe ich mal was rausgepickt und zwar hier diesen Aspekt. Some of the employees of Innoscripta SE are subject to bonus agreements, which stipulate that a certain percentage of the individually earned variable compensation bonus must be used for the purchase of shares of Innoscripta SE. Also quasi ein Teil des Gehaltsbonus, den die Mitarbeiter bekommen, müssen sie in den Kauf von Innoscripta-Aktien reinstecken. Und das ist für mich eine sehr deutliche Constellation-Software-Anleihe hinsichtlich der Kultur, sage ich mal. Also was rein so die Mitarbeiterbeteiligung angeht. Wie siehst du das? Ist das irgendwie sowas, also ist dir offenbar jetzt nicht so sofort ins Auge gefallen, weil wenn man diese Kultur von Constellation, die ja nicht so weit verbreitet ist, nicht kennt, dann fällt es einem auch nicht ins Auge. Aber wie siehst du das jetzt hier auf das Unternehmen bezogen?
Also ich finde es positiv, also mir war es das vorher nicht bewusst, aber sozusagen dann diese Mitarbeiter, sage ich mal, automatisch stärker ans Unternehmen zu binden, ist eigentlich grundsätzlich positiv und das Ganze auch nicht in dem klassischen, wir geben jetzt Mitarbeiteraktien raus und verwässern die Aktionäre, das ist auch was bei vielen Tech-Aktien, vor allem im amerikanischen Bereich, ein großes Problem ist. Weil das hier ist es ja cash-relevant, weil die Mitarbeiter das Geld bekommen und dann müssen sie von diesem Geld das kaufen. Und die kriegen nicht die Aktien ausgeteilt und einfach nur eingebucht. Deswegen finde ich es auch deutlich besser, als wenn sie jetzt Mitarbeiteraktien einfach rausgeben. Weil bei vielen ist es ja so, zum Beispiel im amerikanischen Tech-Bereich, wo du sagst, okay, ach, die Firma macht hier, sagen wir mal, 100 Millionen Free Cashflow, dann schaust du rein, okay, Non-Gap auch profitabel, super, toll. Und dann siehst du irgendwo weiter hinten Gap, hier Numbers, Adjustments, ach, was ungefähr 3%, 4%, 5% teilweise vom Market Cap geben sie an Mitarbeiteraktien raus. Ja. Ist schon kritisch, aber ich meine, das finde ich jetzt schon eigentlich einen guten Punkt, dass sie das auch so machen wie Constellation. Im Endeffekt ist es ja auch da so ein bisschen wie ein leichtes Aktienrückkaufprogramm.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Zumindest an Mitarbeiter, die wahrscheinlich auch eine gewisse Halteperiode haben. Und wenn du halt dann auch erstmal ein paar Jahre da bist, dann wirst du auch nicht mehr weggehen, wenn du deine Mitarbeiteraktien dann verlierst oder halt wahrscheinlich in einem relativ großen Punkt oder große Vermögensteil in das Krypto-Aktien hast, dann gehst du wahrscheinlich auch nicht zum Konkurrenten.
Ja, absolut korrekt. Also ich habe auch gedacht, das ist eigentlich so ein implizites Buyback-Programm, logischerweise. Und auch nochmal spannend, was das Unternehmen selbst sagt, weil das ja genau das ist, was du auch gerade gesagt hast. The aim of this regulation is to strengthen the long-term commitment of employees to the company and to align their interests even more closely with those of the shareholders. Also das Ziel ist, dass die Interessen von den Mitarbeitenden mehr mit den Shareholdern vereint werden und dass sie sich an das Unternehmen gebunden fühlen und auch mit den Zielen des Unternehmens quasi, dass sie in sich aufsaugen, weil ihr persönlicher Wohlstand davon auch abhängig ist. Und was ja bei deutschen Unternehmen immer so ganz schön ist, was ja auch eine Korrelation ist mit kanadischen Unternehmen, ist, die Aktienanzahl bleibt eigentlich immer gleich. Also nicht mit kanadischen Unternehmen, sondern mit Constellation Software. Da ist die Aktienanzahl auch über Jahrzehnte gleich geblieben. Also keine neuen Aktien ausgegeben, obwohl das ja die Software-Schmiede überhaupt ist oder zumindest die Software-Übernahme wurde, wo man ja denken würde, okay, da wird viel mit Equity gearbeitet, ist aber nicht der Fall bei Constellation. Und hier ist was so typisch für deutsche Aktien ist eigentlich auch, dass die Aktienanzahl meistens gleich bleibt, weil wenig Stock-Based Compensation rausgegeben wird. Und das Unternehmen macht jetzt quasi beides. Sie machen quasi Mitarbeiterbeteiligung durch Aktien und bleiben trotzdem noch deutsch in dem Sinne, dass sie halt die Aktienanzahl nicht erhöhen, weil sie halt keine Share-Based Compensation ausgeben. Also eigentlich doch ein super Modell für deutsche Unternehmen, diese Form der Beteiligung vorzuschreiben. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan davon. Ist jetzt aber erstmal nur eine nette Idee. Ob dann die Bindung am Ende wirklich so ist, werden wir sehen. Ja, aber grundsätzlich finde ich, diese Kultur könnte schon mehr Schule machen, weil wir das schon recht selten sehen, dass Vorstände so beteiligt sind.
Ich habe gerade sogar überlegt, ob das vielleicht auch mit einem Grund war für den Börsengang. Weiß nicht, ob es weit hergeholt ist, aber ja, um die Mitarbeiter einfacher beteiligen oder binden zu können.
Halte ich für keine schlechte Idee, weil alles andere ist höchstgradig aufwendig. Also ein Mitarbeiter an der GmbH oder nicht börsennotierten AG zu beteiligen, ist, glaube ich, etwas aufwendiger tatsächlich, als ihnen zu sagen, hier investiert einfach den Bonus bitte gemäß der Marktregularien in die Aktie. Das macht es deutlich leichter. Aber deswegen, umso mehr interessiert mich eigentlich, wie diese Kultur von dem Unternehmen zu verstehen ist. Und da würde ich, vielleicht kriegt man den mal irgendwie von Mikro, wo er ein Interview mal gibt, aber ich denke mal, auf den klassischen Börsen-YouTube-Kanälen will er nicht auftauchen. Vielleicht ein Auftrag hier für Tobias Kramer von Echtgeld.tv. Den könnte ich mal drauf ansetzen. Wäre jetzt peinlich, wenn es irgendwo ein Video wäre mit ihm, aber das hätte ich mitbekommen, glaube ich. Ja, habe jetzt nichts dergleichen gesehen. Ja, auf jeden Fall super spannend. Und jetzt noch eine Frage, die würde mich jetzt als Pitchender nerven. Manu, ich stelle sie dir trotzdem. Die Bewertung auf Glassdoor und Kununu habe ich mir angeschaut. Das sind so klassische Portale, wo Mitarbeiter Bewertungen abgeben dürfen, wie sie zufrieden mit dem Unternehmen sind. Ich sag mal so, die Bewertungen sind nicht schlecht, aber auch nicht gut. Sie sind durchwachsen und da wird häufiger quasi so diese Crunch-Time wird es drüber beschrieben nach dem Motto, da wird richtig schön, die Mitarbeiter werden verschlissen. Das sind die negativen Bewertungen, die da stehen. Ist es grundsätzlich etwas, was du dir anschaust, wenn du in eine Aktie investierst? Oder spielt das irgendeine Rolle für dich? Ist das irgendeine Bedrohung fürs Unternehmen? Ich wollte es einfach nur mal erwähnen, weil ich es in ein paar Kommentarspalten auch gesehen habe. Ich habe dazu aber auch eine relativ klare Meinung.
Also ich habe es gesehen, als ich mal Innoscripta gegoogelt habe, relativ am Anfang, bei glaube ich 4,2 Sternen auf Kununu, was es aktuell ist, oder lass es 0,1 mehr oder weniger sein, mache ich mir jetzt noch keine Sorgen. Aber ich sage mal so, das habe ich jetzt auch schon gehört aus dem Bekanntenkreis, dass die wirklich auch Work-Hard-Play-Hard-Kultur haben. Vielleicht wurdest du auch schon mal auf LinkedIn von denen angeschrieben, das ist eine Zeit lang, vor ein paar Jahren, haben sie das wirklich gemacht, dass sie sehr viele Studenten auch auf LinkedIn angeschrieben haben. Und gefragt haben, ob sie dann nicht den Bewerbungsprozess machen. Also,
okay.
Da habe ich auch eine LinkedIn-DM noch irgendwann mal ganz tief weit unten. Also, kann vielleicht auch sein, dass du hier noch eine DM hast auf LinkedIn. Vielleicht hast du einfach noch nicht gesehen.
Müssen wir mal gucken, tatsächlich, ja.
Nee, ich glaube nicht,
Also, ich habe mal gesagt, du hast recht bei. bei Kununu sind sie bei 4 Sternen im Schnitt und bei Glassdoor waren sie, glaube ich, bei 3,2 oder sowas. Glassdoor waren die Bewertungen ein bisschen negativer. Ich weiß auch gar nicht, ob das war. Ich glaube, bei Kununu ist doch, glaube ich, irgendwie was, eine regularische Änderung auch passiert, dass da, glaube ich, Mitarbeiter oder Leute, die eine Bewertung abgeben, nicht mehr so stark geschützt sind. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, da wäre irgendwie mal so ein kleiner Skandal gewesen bei dem Unternehmen Kununu, aber es ist jetzt eher so am Rande. Aber spielt das allgemein für dich eine Rolle, diese Bewertung von Mitarbeitern, die sich quasi über den Arbeitsdruck beschweren? Oder, also ohne das jetzt, ich will das nur nochmal klar framen, ja, dass es mir nicht darum geht, dass das nicht legitime Interessen sind von Arbeitnehmern, dass sie bitte keine Überstunden machen müssen ohne Ende, weil darüber wird sich hier häufiger beschwert. Aber ist es etwas, was du bei deinen Investment Cases irgendwie mit reinfließen lässt?
Ich schaue es mir kurz an, aber ist KI Meier kein Hauptpunkt. Also ich sag mal so, bei Innoscripta, ich sag mal so, es ist nicht unbedingt so relevant, finde ich, aber es ist so eine kleine Yellow Flag, würde ich sagen. Also wenn halt viel, so, ich habe mal kurz mal auch durchgelesen, ist es nicht unbedingt positiv, was sie alle schreiben. Aber bei einem jungen, wachsenden Startup, die sind 2012 gegründet worden, ich glaube, wenn du in sehr vielen Münchner/Berliner Startups bist, da ist es, glaube ich, die Arbeitskultur nochmal ähnlich. Also ich zumindest, ich bin jetzt in der Finanzbranche, das sind jetzt auch nicht unbedingt die kürzesten Arbeitszeiten.
Ja.
Aber richtig. Ich sag mal so.
Also ganz ehrlich, aktuell, ich lasse es fast nie einfließen. Wo ich es mir mal angeschaut habe, war bei einem Unternehmen, wo ich selbst nicht verstanden habe, was das Unternehmen macht und das aus einer Präsentation nicht vorgeht. Und da habe ich ein paar Bewertungen gelesen und der hervorgehobenste, exponiertesten Bewertung war, das Unternehmen hat eigentlich kein Produkt. Und das war für mich nochmal so ein Augenmerk, wo ich dachte, okay, was habe ich hier gerade überhaupt vor Augen? Was seid ihr für ein Unternehmen? Ich verstehe selbst nicht, was ihr macht. Der Mitarbeiter schreibt, ihr habt kein Produkt. Dann unten drunter gab es noch weitere Kommentare, wo quasi gesagt wurde, dass sie sich als Softwareunternehmen gerieren bei dem Markt, also so tun, als seien sie ein Softwareunternehmen, aber eigentlich kein Produkt haben, was den Namen verdient hat, ja, sondern eher so ein Stückwerk aus verschiedenen Fremdsoftwares, was sie irgendwie als Produktbundle zusammenschnüren in der Außenwirkung, was es aber halt de facto nicht ist. Und da fand ich das schon ganz interessant, weil du da Einblicke bekommst aus dem Unternehmen, die unter Umständen, wenn du schon vorher irgendwie ein komisches Bauchgefühl hast oder selbst nicht greifen kannst, was die machen, dann kannst du da quasi nochmal irgendwie so, ich sag mal, dieses Bauchgefühl unterfüttern mit der Realität, die möglicherweise Mitarbeiter beschreiben. Man muss das immer mit Vorsicht genießen, weil es können ja auch Konkurrenten theoretisch schreiben. Ne? Also vor allem, wenn das Unternehmen wie Kununu oder Glassdoor sagt, wir überprüfen nicht, was die Leute sagen, wir nehmen die quasi nicht in die Mangel. Da muss man da halt natürlich ein bisschen aufpassen. Von daher, ich mache das so gut wie nie. Also für mich spielt das keine große Rolle. Ich sehe das immer unter dem Gesichtspunkt. Wie gesagt, ich tokenisiere Aktien ja immer und überlege, kann ich diesen Token Geld verdienen oder nicht? Und dann ist das für mich eher untergeordnet als irgendwie primäres Interesse meines Researchs. Florian, wie siehst du das?
Ich sehe das genauso wie der Manu, würde ich sagen. Also wenn ich mir ein stabiles, nicht stark wachsendes Unternehmen anschaue, was etabliert ist und da ist dann nur von Chaos die Rede, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber bei so einem Startup, da ist, dass es zumindest gemischt ist, das wundert mich auch nicht wirklich.
Ja, ich würde Innoscripta jetzt auch eher diesen Startup-Charakter zuweisen, gemessen an anderen Unternehmen, die wir teilweise schon behandelt haben oder die in einer ähnlich großen Marktgröße unterwegs sind, weil ganz klein ist das Unternehmen ja nicht, von der Marktkapitalisierung zumindest, aber wenn man sich die Umsätze im Verhältnis anschaut und das Wachstum, dann sieht man, die kommen von einem sehr, sehr kleinen Sockel. Das ist noch gar nicht so lange her und die sind sehr rasant gewachsen. Von daher würde ich das hier auch erstmal so stehen lassen. Ja, Manu, gibt es noch Aspekte, die wir dringend behandeln müssen, die noch nicht thematisiert wurden, wo du sagst, das ist doch etwas, was erwähnt werden sollte?
Nee, soweit fällt mir jetzt nichts mehr ein.
Von meiner Seite war es das nämlich auch mit meinen Fragen. Florian, hast du noch was?
Nee, von meiner Seite war es das auch.
Ja, jetzt darf ich ja nochmal die Frage stellen. Florian und ich sind ja beide nicht investiert. Florian, warum bist du denn nicht investiert?
Also, ich habe mich erst seit sehr kurzem mit diesem Unternehmen befasst. Das ist sicherlich mit Grund, deshalb alles unter Vorbehalt. Was mich bisher abgeschreckt hat, ist die Eigentümerstruktur und dass ich das nicht einschätzen kann. Zusammen allgemein mit dem Management, würde ich sagen. Und dann die Bewertung. Die ist das, was ich inzwischen gewohnt bin, doch sehr hoch. Aber ja, da würde ich eventuell Abstriche machen, wenn alle anderen Punkte passen. Ich würde sagen, es prädestiniert dafür, mal nach Möglichkeit mit jemand dort zu sprechen.
Bei mir sind es ähnliche Gründe, gerade die Eigentümerstruktur, die schreckt mich ab. Mit der Kombination, dass es ein deutsches Unternehmen ist, was möglicherweise diese deutsche Aktionärskultur auch noch mit inkludiert hat, die mir meistens nicht so gut gefällt. Also ich habe das ja nur mit OHB schon ein paar Mal erwähnt. Gut, da ist das mittlerweile anders verlaufen. Aber das ist etwas, was ich eigentlich nicht so gerne sehe, dass ein großer Anteil der Aktien in der Hand von Deutschen ist. Also ich habe jetzt letzte Zeit häufiger mal in Talkshows, Polit-Talkshows, diese Erbschaftssteuerdebatte gesehen. Da dachte ich ein paar Mal auch so, oh, mach doch bitte einfach 50% auch bei Betriebsvermögen. Einfach, dass die Eigentümerstruktur sich ändert. Also ja, wirklich, teilweise finde ich es echt nervig, wie viele deutsche Unternehmen brach liegen, weil halt einfach die, ich sag's jetzt mal ganz, ganz super plump, weil von dem fähigen Vater oder der fähigen Mutter die Kontrolle an den unfähigen Sohn oder die unfähige Tochter übergeben wird. Und dann liegen Unternehmen brach. Deswegen bin ich auch eigentlich ein Fan von Börsengängen, weil du dann eben viel mehr Augen hast auf dem Unternehmen, dir draufschauen und vielleicht auch relevante Akteure hast, die irgendwann mal aktivistisch werden oder zumindest dann im Falle einer Nachfolgeregelung mit eingreifen. Davon bin ich ein Freund. Und das schreckt mich meist bei deutschen Unternehmen ab, diese Shareholder-Struktur. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt überall das Muster ist, weil der deutsche Mittelstand, der nicht an der Börse notiert ist, der ist ja nach wie vor sehr groß. Wenn die alle an der Börse wären, wäre das was anderes. Aber ja, das hat mich auch abgeschreckt und dass ich noch nicht ganz greifen kann, wie gut möglich diese Expansion ist. Ja, und dann geben sie die Marktgröße für Deutschland nicht explizit an und sagen, wie viel Prozent haben wir wahrscheinlich. Es kann ja auch eine Näherungsweise sein. Das würde ich alles gerne begreifen können, um zu wissen, kommt jetzt irgendwann die gläserne Decke, die wir alle nicht sehen, ja, wo die dann nicht mehr drüber kommt, wo dann vielleicht nur noch 20-30% Wachstum kommt. Es fühlt sich nicht so an, ne? Also nur ist klar zu rahmen, es fühlt sich nicht so an. Aber das ist schon eine Frage, die ich mir stelle. Auf der anderen Seite, was mir sehr positiv aufgefallen ist, wenn ihr mal den Namen Innoscripta eingibt bei Twitter oder so, also irgendwelchen Social-Media-Plattformen, die primär auf Informationsbeschaffung ausgerichtet sind, da sind sehr, sehr viele internationale Investoren. Das ist mir aufgefallen. Zum Beispiel auch der Tristan, der normalerweise der interessiert sich genau für solche Modelle, ist aber eher Australien und UK-lastig unterwegs normalerweise. Tristan ist ein relativ bekannter Investor im Microcap-Bereich. Er ist bei Innoscripta investiert. Und gibt es noch eine ganze Menge andere Leute, die sich das Unternehmen angeschaut haben. Und der Earnings Call, muss man ja auch dazu sagen, der ist nicht in Deutsch, der ist in Englisch. Ja, und das ist auch schon mal ein Signal, hey, wir wollen vielleicht nicht unbedingt hier die ganzen deutschen Privatinvestoren ansprechen, sondern vielleicht auch Investoren aus dem Ausland. Also auch das ist mir positiv aufgefallen. Man kann jetzt nicht sagen, dass das Unternehmen irgendwie super viel verkehrt macht bei der Kommunikation nach außen. Allein, dass ein deutsches IPO irgendwie bei Leuten außerhalb von Europa auffällt, das ist schon außergewöhnlich. Also Tristan kommt aus Australien. Ne? Von daher, das ist, kann man dem Unternehmen vielleicht auch positiv anrechnen. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie es hier weiterläuft. Also die Aktie werde ich auf jeden Fall verfolgen, weil es mich interessiert, wie das Wachstum weiterläuft und vor allem die Internationalisierung, ob die möglich ist. Aber hatte schon lange keine so spannende deutsche Aktie mehr vor der Nase, muss ich wirklich sagen. Also das Geschäftsmodell gefällt mir durchaus. Operating Leverage ist total krass. Also von daher, wenn Sie das fortsetzen können, würde ich auch dir zustimmen, Manu. Dann ist das und die Bewertung sehr stark in Relation dazu zu sehen, nämlich zu dem Wachstum und dem Operating Leverage. Manu, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hast du hoffentlich gemerkt. Hat mich sehr gefreut. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du nochmal kommst und nochmal eine schöne deutsche Aktie mitbringst. Wie gesagt, es wird immer gerne gefordert von den Zuhörern. Letztens auch schon so einen frustrierten Kommentar. Mach doch mal mehr deutsche Aktien, Ausrufezeichen oder sowas. Und da habe ich noch drunter geschrieben, ja, ich bin da leider von anderen abhängig, weil ich selbst halt keine deutschen Aktien anschaue. Von daher, vielen, vielen Dank dafür.
Gerne, gerne. Ja, Aktien finde ich, ist meistens immer deutlich leichter zu handeln als Deutscher, weil ich finde deine Pitches auch immer echt top, aber dann schaue ich so auf den, üblichen Retail-Anleger-Brokern in Deutschland, findest die halt meistens nicht. Und Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ich habe zwar dann hier auch bei Lynx, also dem Ableger von Interactive Brokers, aber ich sage mal so, ich habe jetzt da auch als jemand, der gerade mit dem Studium fertig ist, nicht das Geld, dass ich so eine große Position aufbauen kann, damit, dass ich sage, hey, die Transaktionskosten sind es leider wert. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, zumindest Trade Republic wird zumindest langsam besser. Also zumal Now Vertical habe ich jetzt zufälligerweise auf Trade Republic entdeckt.
Echt?
Ja.
Das war auch schon mal krass. Okay. Ja.
Ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich wollte mir Service Now anschauen. Und habe dann, warte mal, die kommen mir doch bekannt vor.
Ja, das mit den Trading-Gebühren bei Interactive Broker muss man im sehr engen Rahmen sehen, weil es gibt teilweise Aktien, da nehmen die 0,0 irgendwas Prozent oder sowas von der, oder nehmen eine Festgebühr, die super niedrig ist. Bei australischen Aktien nehmen sie vom Fleck weg 5 australische Dollar plus X. Bei Venture Exchange nehmen die, glaube ich, 1% oder sogar mehr, je nachdem, also bei den kanadischen Börsen, je nachdem, in welchem Segment du bist, 1% der Ordersumme. Jetzt stellt euch mal vor, ihr investiert, keine Ahnung, 100.000 in eine Aktie, dann sind 1.000 direkt weg vom Fleck weg, die Gebühr, die zusätzlich zum Spread noch kommt. Also das finde ich auch schon heftig und verstehe ich auch teilweise nicht, warum das so krass ist. Also das fällt dann schon auf, vor allem wenn du halt viele Käufe und Verkäufe machst, dann was bei mir jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich ist, dann fallen dir die Gebühren am Ende auf. Also wenn ich jetzt in mein Portfolio-Performance schaue im Vergleich zu von vor 5 Jahren, der Gebührenanteil ist deutlich gestiegen irgendwie an den Gesamtkosten. Ja, also durchaus ein Thema, definitiv. Ja, aber Manu, vielen, vielen Dank. Und was machst du jetzt noch? Hast du noch große Pläne am Wochenende?
Nee, ein bisschen entspannt von der Woche. Und jetzt fahre ich noch eher nahe zu meiner Mutter nach Hause. Und dann relativ entspannt.
Guter Sohn.
Bei euch?
Bei mir ist das erste Wochenende seit 3, wo ich nicht von Freitag bis Sonntag verplant bin. Morgen kommen 2 Freundinnen zum Brunch. Ich bin der Gastgeber, deswegen muss ich gleich nach unten mal nass durchwischen. Das sieht wirklich übel aus. Ich habe 2 Katzen und die zerlegen dir alles innerhalb von ein paar Tagen wieder mit allem Möglichen. Sind halt Freigänger, bringen dann auch häufiger Mäuse mit. Gestern war wieder eine da und zerlegen die dann chirurgisch vor dir. Und das ist immer ganz, ganz toll für Teppiche und so. Deswegen, ich muss noch ein bisschen aufräumen. Florian. Bei dir?
Ja, große Pläne? Bei mir sind die Pläne auch ins Wasser gefallen, darum freies Wochenende. Vielleicht heute Abend essen gehen mit Freunden.
Du wolltest ja angeln gehen, ne? Florian ist
richtig,
fast der Angler. Ja, genau. Ja, dann in dem Sinne, die Herren, ein erholsames Restwochenende und bis bald. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf von Aktien dar. Die Hosts übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die aus der Nutzung der Informationen zu diesem Podcast entstehen. Hörer sollten ihre eigenen finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Umstände berücksichtigen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Mehr unter hiddenreturns.eu.